Wir beginnen die 24. Vorlesung mit einem Rückblick auf den Satz von Fubini. Da war die Bemerkung, dass die Aussagen des Satzes wesentlich daran geknüpft sind, dass Voraussetzung der Sigma-Ähnlichkeit gegeben ist. Und das Beispiel, was wir jetzt am Anfang der Vorlesung diskutieren wollen, das zeigt, dass die Aussagen des Satzes nicht mehr richtig sind, wenn man auf diese Bedingung der Sigma-Endlichkeit der betrachteten Mengen hinsichtlich des Produktmaßes verzichtet. Das ist eine Warnung, die aber nicht so ganz ernst gemeint ist, denn in Anwendungen später, Lebesgue-Maß, Produkte davon, da ist die Voraussetzung der Sigma-Endlichkeit natürlich in der Regel immer gegeben. Blättern Sie zurück auf die Seite 342. Da fängt das Beispiel an. Wir wählen als Grundmenge groß X und groß Y die reelle Achse. Das erste Maß Lambda ist das eindimensionale Lebesgue-Maß auf R. Für das Maß Rho wählen wir das Zählmaß. Das Zählmaß passt natürlich nicht zur Geometrie der reellen Achse, aber sei es drum. Und Produktmaß eben jetzt L1 kreuz Zählmaß auf R2. Die Menge S wird auf Seite 343 oben definiert. Die Menge S, das ist die Menge aller Punkte x, x, wobei x zwischen 0 und 1 verläuft. Und als Funktion f betrachten wir die charakteristische Funktion dieser Menge S. Das Maß L1 und auch das Zählmaß, das ist jeweils Borel-regulär, also das Produktmaß auch Borel-regulär und S natürlich eine Borel-Menge. Mit anderen Worten, wir haben kein Problem, wenn man das zusammennimmt, mit der Messbarkeit der Menge S bezüglich des Produktmaßes L1 kreuz Rho. Die Funktion f, die charakteristische Funktion dieser Menge S, ist größer gleich 0. Die Funktion ist messbar und, ja, weil sie größer gleich 0 und messbar ist, haben wir Integrierbarkeit bezüglich des Produktmaßes. Nochmal, unser Integralbegriff erlaubt auch den Wert plus oder minus unendlich, wenn wir über den Fall sprechen, dass das Integral endlich ausfällt, dann benutzen wir das Wort summierbar. Also, alle Voraussetzungen sind erfüllt, die im Satz von Fubini verlangt werden. Nur was wir nicht geprüft haben, ob unsere Menge S bzw. die Menge der Punkte, wo die Funktion f positiv ist, ob diese Menge Sigma-endlich ist bezüglich des Produktmaßes. Da wollen wir jetzt auch im Moment nicht drüber nachdenken. Wir ignorieren das einfach mal und tun so, als wenn man den Satz von Fubini anwenden könnte. Das passiert in den beiden letzten Zeilen. Zunächst integriert man die Funktion f aus bezüglich des eindimensionalen Lebesgue-Maßes nach der Variablen x. Das Ergebnis ist eine Funktion von y und diese Funktion von y, die wird integriert bezüglich des Zählmaßes Rho. Vorletzte Zeile von Seite 343. Dann schaut man sich an, was ist das innere Integral? F, charakteristische Funktion der Menge S. Also, das innere Integral ist einfach nur das L1-Maß von allen x aus R mit der Eigenschaft, dass der Punkt xy in S liegt und integriert wird jetzt nach y bezüglich des Zählmaßes. Die Menge, deren L1-Maß man ausrechnen soll, die ist sehr übersichtlich, nämlich die besteht nur aus dem Punkt y. Das heißt, wir haben zu berechnen, das L1-Maß der Menge mit dem Element y, das ist 0, und zu integrieren bezüglich O. Nullfunktion, das Integral davon ist 0. Also erste Zeile von Seite 344. Jetzt drehen wir die Reihenfolge um. Das heißt, wir integrieren zuerst bezüglich des Zählmaßes Rho nach der Variablen y. Die Ergebnisse, die wir dann bekommen, hängen von x ab. Da wird dann nach x integriert, bezüglich L1. So, wie geht das? Das innere Integral ist nichts anderes nach Definition der Funktion f als charakteristische Funktion der Menge s. Das Zählmaß von allen Punkten y, sodass x, y in s liegt. Das Zählmaß dieser von x abhängigen Menge, ist bezüglich L1 zu integrieren. Ja, was haben wir? Wenn man das hinschreibt, welche x braucht man nur betrachten? Natürlich nur die x zwischen 0 und 1. Also, das Integral ist zu erstrecken über das kompakte Intervall von 0 bis 1. Wenn x außerhalb liegt, dann ist das Zählmaß der betrachteten Menge 0. Und was auch richtig ist, wie sieht die Menge aus? Die Menge, wo man das Zählmaß von ausrechnet, in der Mitte von Seite 344, die ist einpunktig, nämlich genau der Punkt x. Also Zählmaß dieser Menge 1 zu integrieren, sonst passiert nichts, wenn x außerhalb des kompakten Intervalls liegt. Dann hat man leeren Schnitt mit der Menge s. Für x zwischen 0 und 1 wird die Funktion 1 integriert und das Ergebnis der Rechnung ist die 1. Also, wenn man erst nach x integriert, dann nach y, bekommt man den Wert 0. Kehrt man die Reihenfolge bei der Integration um, ergibt sich der Wert 1. Also kann irgendwas nicht stimmen. Und was nicht stimmt, das ist die Bedingung, dass die Menge s, die man betrachtet, sigma-endlich ist, bezüglich des Produktmaßes L1 Kreuz Zählmaß. Anders formuliert, die Menge der Punkte, wo die Funktion f, das ist ja gerade die charakteristische Funktion der Menge s, die Menge der Punkte, wo f nicht verschwindet, diese Menge ist nicht sigma-endlich bezüglich L1 Kreuz Zählmaß. Denn wenn das so wäre, dann müssten die beiden iterierten Integrale gleich sein. Was ich Ihnen zur Übung empfehle, nehmen Sie die Definition der Menge s auf der Seite 343 oben und versuchen Sie mal zu zeigen, dass diese Menge s nicht sigma-endlich ist bezüglich des Maßes L1 Kreuz Zählmaß. Das als kleine Warnung: Bei der Anwendung von Fubini ist die Voraussetzung der Sigma-Endlichkeit zu beachten. Mit dieser Warnung hat man aber keine Schwierigkeiten, auf der Seite 345 die Beispiele anzuschauen. Da reden wir über das Lebesgue-Maß mit der einen oder anderen Dimension. Und beim Lebesgue-Maß ist alles sigma-endlich. Die Überschrift der Anwendung: Volumen des Katagraphen. Was ist damit gemeint? Das kleine Bild auf der Seite oben soll das nahelegen. Wir nehmen eine Lebesgue-messbare Menge, Ln-messbare Menge, a in Rn, und schauen eine Funktion an, die auf a definiert ist, die Funktion f. Die hat Werte in den nicht negativen Zahlen, Unendliches zugelassen, und diese Funktion soll auch messbar sein. Der Katagraph, die Menge k-Index f, das sind alle Punkte x, y in a kreuz r, also eine Teilmenge des rn plus 1. Alle Punkte x, y, erste Koordinate x aus a und zweite Koordinate y zwischen 0 und f von x. Und diese Menge k von f nennt man den Katagraphen der Funktion f, also all das, was zwischen der x-Achse sozusagen und dem Funktionsgraph eingeschlossen wird. Und was wir machen wollen, es geht darum, das Volumen des Katagraphen zu berechnen, genauer gesagt das ln plus 1 Maß der Menge kf. Und das geht nach Fubini so: Man integriert über a, man benutzt also die Formel mit den Schnitten. Wen integriert man über a? Das L1 Maß von allen reellen t's, mit der Eigenschaft, dass x, t in kf drin liegt, und integriert wird natürlich bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes. Die Menge der t aus R mit xt Element kf kann man anders schreiben. Das sind genau die t aus R, wo t zwischen 0 und f von x liegt, nach Definition der Menge kf. Ja, das ist ein Intervall, nämlich das Intervall von 0 bis fx. Und L1-Maß davon ist eben gerade f von x. Anders gesagt, das Ergebnis in der Mitte der Seite 345, das ln plus 1-Maß von kf, ist das Integral der Funktion f über die Menge a, und das Integral ist auszuführen bezüglich des Maßes ln. Da haben wir den Fubini auf die Schnitte in x-Richtung angewendet. Und genauso gut wie unten auf der Seite ausgeführt, kann man Fubini anwenden auf die Schnitte in t-Richtung. Wenn man das macht, dann ist das n plus 1 Maß des Kartagraphen das Integral über die reelle Achse zunächst mal. Von wem? Ja, integriert wird bezüglich des L1 Maßes. Die Variable ist t und die zu integrierende Funktion ist das n-dimensionale Lebesgue-Maß aller Punkte x aus a mit der Eigenschaft xt in kf. Da wird einfach nur Fubini zitiert für die Schnitte in t-Richtung. Und dann schreibt man auf, wie die Menge aussieht, deren Lebesgue-Maß auszurechnen ist, genauer deren ln-Maß auszurechnen ist. Und das ist genau das ln-Maß des Urbildes unter f des Intervalls t eingeschlossen bis unendlich auch eingeschlossen. Und zu integrieren ist hier natürlich nur über die t's größer gleich 0, weil wir annehmen, dass unsere Funktion f größer gleich 0 ist per Definition. Also haben wir zwei Formeln, um das Volumen des Kartagraphen auszurechnen. Und das wollen wir auf der Seite 346 konkretisieren. Beispiel Nummer 1. Da ist die Funktion f, definiert auf dem R3, mit Werten in R zu integrieren. F, x, y und z, die übliche Bezeichnung. Für die drei veränderlichen Exponentialfunktionen wird angewendet auf minus Maximum x Betrag hoch 3, y Betrag hoch 3, z hoch 3. Bevor man jetzt anfängt zu rechnen, das Integral der Funktion auszuwerten, da sollte man erstmal schauen, ob man überhaupt rechnen kann. Das heißt, wenn man Integral hinschreibt, dann drüber nachdenken, ist die Funktion messbar? Die Antwort bei praktischen Beispielen natürlich immer ja, weil beim Lebesgue-Maß irgendwas nicht Messbares hinzuschreiben fällt schwer. Hier ist die Antwort leicht, die Funktion f ist stetig und damit natürlich L3 messbar. Was man auch sieht, wie sind die Werte? Die Werte von f bewegen sich zwischen 0 und 1. So, und wenn man jetzt sich anschaut, was man zu berechnen hat, das Integral über den ganzen Raum, über R3, der Funktion f bezüglich L3, dann ist das nach der ersten Formel der vorigen Seite das L4-Maß des Kartagraphen. Das muss man einfach wiedererkennen. Also das Integral über R3 von f ist L4-Maß von kf. Und dann benutzt man die zweite Formel für das Volumen des Kartagraphen, nämlich das ist gleich dem Integral von 0 bis unendlich. Und jetzt das L3-Maß des Urbildes unter f des Intervalls von t bis unendlich. Integriert wird bezüglich L1. Hier darf man natürlich plus unendlich ausschließen bei dem Intervall, was da eingesetzt wird, da unsere Funktion f den Wert unendlich nicht realisiert. Ja, die Aufgabe, die bleibt, sich das Urbild des Intervalls von t bis unendlich anzuschauen. Und wenn man das macht, dann sieht man, das Urbild des Intervalls von t bis unendlich ist ein Würfel mit Kantenlänge 2 mal dritte Wurzel Logarithmus 1 plus 1 dividiert durch t. Also das sollten Sie sich in Ruhe anschauen, dass das Urbild so beschrieben werden kann. Und wenn das Urbild ein Würfel ist, dann ist es nicht schwer, das L3-Maß auszurechnen. Das Ergebnis, unser zu berechnendes Integral, also Integral über R3 der Funktion f, abhängig von x, y und z, auszuführen bezüglich L3, das ist gleich dem Integral von 0 bis 1. Warum? Man muss nur solche t's betrachten, weil f Werte hat im Intervall von 0 bis 1. Und zu integrieren ist jetzt die Funktion 2 mal dritte Wurzel aus Logarithmus 1 durch t, Klammer drum, hoch 3. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, das sollten Sie nachprüfen, ist das Endergebnis dieser Rechnung 8. Also unser Integral, was oben auf der Seite 346 mit einem Fragezeichen versehen wird, wenn keine Fehler passiert sind, sollte 8 rauskommen. Das nächste Beispiel auf der Seite 347, das ist ja ziemlich klar, was da passiert. Da ist die Funktion x² plus x mal y, also Funktion auf R2 von x und y, zu integrieren über das Einheitsquadrat bezüglich L2. Und das Einzige, was da gemacht wird, das Integral über das Quadrat bezüglich L2, wird als iteriertes Integral hingeschrieben. Also man integriert meinetwegen zuerst nach x und dann nach y, jeweils nach L1. Und die Polynome aufzuintegrieren, ich glaube, das ist eine lösbare Aufgabe. Genauso die Nummer 3. Da wird über den Bereich integriert in R2, den man üblicherweise als die abgeschlossene Einheitskreisscheibe bezeichnet. Also da sind alle x und y in R2 zugelassen, wo x² plus y², also Quadrat der euklidischen Länge des Vektors xy, kleiner gleich 1 ist. Und über diese abgeschlossene Einheitskreisscheibe ist die Funktion 1 minus Wurzel x² plus y² zu integrieren. Da sieht man nach der Kartografenformel das erste Gleichheitszeichen, das ist das L3-Maß der folgenden dreidimensionalen Menge. Die beiden ersten Koordinaten erfüllen x² plus y² kleiner gleich 1. Und die dritte Koordinate, das z, bewegt sich dann zwischen 0 und 1 minus Wurzel x² plus y². Also unser Integral, mit dem wir starten, lässt sich schreiben als Volumen des Kartografen der Funktion fx, y 1 minus Wurzel x² plus y² für Vektoren xy aus der Einheitskreisscheibe. Jetzt benutzt man die andere Variante der Kartografenformel und es geht weiter. Man integriert von 0 bis 1 und jetzt das L2-Maß aller Punkte xy, wo 1 minus Wurzel x² plus y² größer gleich t ist. Also, umgeschrieben, zu integrieren ist das L2-Maß der Kugel mit Radius 1 minus t um den Ursprung. Denn wenn 1 minus Wurzel x² plus y² größer gleich t ist, dann heißt das, der Vektor xy liegt in der Kugel mit Radius 1 minus t, t zwischen 0 und 1. Also, wie sieht das L2-Maß der Kugel mit Radius r um den Ursprung aus? Wenn der Radius r ist, aus Homogenitätsgründen, ist dann die Fläche, das L2-Maß der Kreisscheibe, r² mal die Fläche der Einheitskreisscheibe. Das heißt, wir sind in der vorletzten Zeile. Das Integral von 0 bis 1, L2-Maß, der Kreisscheibe mit Radius 1 minus t um den Ursprung, das ist der Faktor Omega 2, mal Integral von 0 bis 1, 1 minus t Quadrat. Und wer ist Omega 2? Omega 2 ist das Maß der Kreisscheibe im Radius 1 um den Ursprung. Allgemein, Omega n per Definition ist das n-dimensionale Lebesgue-Maß der Kugel mit Radius 1 um den Ursprung oder um irgendeinen anderen Punkt. Sie können den Ursprung natürlich ersetzen durch irgendeinen Punkt, in dem Sie die Kugel verschieben. Also, unser zu berechnendes Integral im Beispiel 3 reduziert sich darauf, einerseits den Wert von Omega 2 auszurechnen und die Funktion 1 minus t Quadrat von 0 bis 1 zu integrieren. Wobei die letzte Aufgabe, ich glaube, eine Trivialität ist, die wir jetzt überspringen. Die Frage, wie kriegen wir Omega 2 raus? Also die Fläche der Kreisscheibe mit Radius 1 um den Ursprung. Und das geht auch mit der Kartografenformel. Auf der Seite 348 oben wird angedeutet wie. Da wird die Funktion f von t von der reellen Veränderlichen t eingeführt, Wurzel 1 minus t Quadrat, und t bewegt sich zwischen minus 1 und 1. Nach der Kartografenformel für diese Funktion ist das L2-Maß der oberen Halbkreisscheibe, angedeutet mit dem Symbol, das Integral der Funktion f von minus 1 bis 1 bezüglich des eindimensionalen Lebesgue-Maßes, und da haben wir es einfach dt geschrieben. Zur Erinnerung, wir haben Regelfunktionen und wissen, wir können wie früher das Integral für Regelfunktionen hinschreiben. Das L1-Integral ergibt denselben Wert. Was heißt das? Das Integral auf der rechten Seite von minus 1 bis 1, Wurzel 1 minus t Quadrat dt, das können wir ausrechnen. Omega 2 ist zweimal dieses Integral. Das Integral hat den Wert Pi halbe. Anders gesagt, Omega 2 ist gleich Pi. Und wenn man alles zusammenbaut, dann ergibt sich als Ergebnis das Integral in der Nummer 3 der vorigen Seite, was auszurechnen war, das Integral über die Kreisscheibe mit Radius 1 der Funktion 1 minus Wurzel x² plus y². Dieses Integral auszuführen bezüglich des zweidimensionalen Lebesgue-Maßes, das hat den Wert Pi Drittel. Damit ist dieser Themenblock beendet, und was wir jetzt machen, die nächste Überschrift, wir versuchen Transformationsformeln für das Lebesgue-Maß zu beweisen. Worum es da geht, das ist eine höherdimensionale Version der Substitutionsregel für das Regelfunktionenintegral. Zur Erinnerung, Substitutionsregel ist ein sehr praktisches Hilfsmittel, um in vielen Fällen Integralwerte auszurechnen. Und was ist die höherdimensionale Version oder was ist gemeint? Fangen wir langsam an. Die Situation kann so aussehen. Wir haben eine offene Menge U in Rn und einen Diffeomorphismus, den nennen wir Phi, von dieser Menge in das Bild Phi U. Also U soll U diffeomorph auf sein Bild abbilden. Und das beinhaltet natürlich, dass Phi einmal stetig differenzierbar ist. Und die Frage, die man stellt, man kennt oder stellt sie auf den Standpunkt bei der Fragestellung, ich kenne das Volumen von U, ich kenne die Abbildung Phi und ich hätte gerne gewusst, wie sieht das Lebesgue-Maß, das Volumen der Bildmenge Phi A aus? Phi von U oder aber, wenn man sich auf eine Teilmenge beschränkt, man nehme eine Teilmenge A von der Menge U, verbiege diese mit Phi und berechne das Volumen der Bildmenge Phi A. Also entweder für U selbst oder für Teilmenge. Man möchte wissen, wie berechnet sich das Maß des Bildes aus den Daten von Phi und der Startmenge, auf der Phi definiert ist. Das ist die erste Fragestellung, also Transformation von Mengen. und gucken, wie verändert sich das Volumen unter der Transformation. Im Übrigen bei linearen Transformationen kennen wir das schon. Und die allgemeinere Fragestellung, die sieht so aus. Man möchte eine Funktion integrieren über die Bildmenge phi von a. Die Frage, wie kann ich das Integral von g über die transformierte Menge ausrechnen in Termen von a, von g und der Transformation. Und wenn man speziell für g die charakteristische Funktion der Bildmenge phi a nimmt, dann hat man das erste Problem. Schauen wir uns das nochmal an, in Ruhe, wie man zu so einer Formel kommen kann. Das Bild beschreibt, was passiert. Wir fixieren die Menge U, U ist offen, auf U ist der Diffeomorphismus Phi definiert, die Bildmenge Phi U ist offen, Phi ist bijektiv mit stetig differenzierbarer Umkehrabbildung. Dann haben wir in U eine messbare Menge A vorgegeben. Und was wir machen wollen, entweder das Volumen der transformierten Menge phi A ausrechnen oder aber, wie oben auf der Seite 349 aufgeschrieben, allgemeiner, wir wollen Funktionen über phi A integrieren und gucken, was da passiert. Und die Idee: Wir kennen die lineare Situation, wenn phi linear ist. Und was wir machen, ist, wir zerlegen a in kleine Stücke und ersetzen auf diesen kleinen Stücken, die heißen ai, da ersetzen wir phi, die Transformation, durch die entsprechende lineare Ersatzfunktion. Wie ist die Zerlegung gemacht? Das ist sehr grob angedeutet. Man zerlegt die Menge a, indem man die Menge a schneidet mit einem Raster von Rn in kleine Würfel. Andeutungsweise steht jetzt da, wir machen das so, dass das Lebesgue-Maß von a sich ergibt durch Summierung der Volumina der einzelnen Teilstücke. Die Teilstücke ai dürfen absehbar viele vorkommen. Die stelle man sich als klein vor, nahezu disjunkt, und die sollen das Maß von A fast erreichen, also im Sinne von Epsilon oder ungefähr gleich. Wer das wirklich alles mit Epsilon und Delta präzisieren will, der möge das tun. Im Buch von Federer steht das alles genau aufgeschrieben. Nur die Idee verbirgt sich eigentlich auch schon in dem Ungefähr-Gleichzeichen. Was man auch hat, weil Phi eine gute Abbildung ist, kann man das Ganze bei kleiner Einteilung auch erreichen. Das Lebesgue-Maß des Bildes Phi A ist entsprechend angenähert durch die Summe der Lebesgue-Maße der Phi-Bilder der Teilmengen AI. Also Phi ist eine gute Abbildung und dementsprechend soll es so sein, dass nicht nur A idealerweise zerlegt wird in kleine Stücke, sondern dass diese Zerlegung sich auch überträgt. Die Mengen Phi AI bilden eine Zerlegung der Bildmenge Phi A. So, da geht die ungefähr Gleichrechnerei weiter auf der Seite 350. Die Stücke AI sind klein. Ich wähle mir in der i-Menge einen Punkt, den nenne ich klein AI, und sage, Phi ist eine gute Abbildung, also ist Phi x auf der kleinen Menge ungefähr beschrieben durch die lineare Abbildung, Differential von Phi an der Stelle AI, angewendet auf den variablen Vektor, x, AI wird abgezogen, und damit ich an der richtigen Stelle bin, addiere ich den Wert von Phi an der Stelle AI. Also das ist die affin lineare Approximation oder, wenn Sie so wollen, das Taylor-Polynom erster Ordnung von Phi an der Stelle AI. Und diese Abbildung nennen wir TI mit Index X, mit Index I, und wirken tut TI auf den Vektor X. Also auf dem kleinen Stück wird Phi ersetzt durch die affin-lineare Abbildung Ti. Ja, und jetzt argumentieren wir weiter ziemlich großzügig, wie gesagt, zu präzisieren, alles mit Epsilon und Delta. Was ist das Volumen des Phi-Bildes vom i-ten Teilstück? Ja, das ist ungefähr das Volumen, wenn man auf das i-te Teilstück AI die affin-lineare Abbildung TI loslässt. Was passiert, wenn ich TI auf AI anwende? Ich habe den Verschiebungsvektor Phi AI, den kann ich weglassen. Es geht also nur darum, wie wirkt das Differential auf diese Menge AI. Und in dem Differential bzw. in dem Anteil bei TI, wo das Differential davor steht, da ist noch eine zweite Verschiebung eingebaut, nämlich der Anteil, wenn man das Differential auf den Vektor AI anwendet. Den kann man auch weglassen. Das ist eine zweite Verschiebung. Das heißt, das Volumen, das Ln-Maß von TI angewendet auf AI, das berechnet sich, indem man einfach nur guckt, was macht die lineare Abbildung Differential von Phi an der Stelle AI mit der Menge AI. Ja, es steht nochmal in Worten aufgeschrieben auf der Seite 350. Das Gleichheitszeichen mit dem Ausrufezeichen ist wirklich eine Gleichung, weil TI und das Differential an der Stelle AI, die unterscheiden sich nur durch Verschiebungen. Und dann können wir einen Satz zitieren. Der Satz, der sagt, wie sich das Lebesgue-Maß unter affinen linearen oder linearen Abbildungen verhält. Die letzte Zeile von Seite 350. Das Lebesgue-Maß, Differential von Phi angewendet auf AI, wirkt auf die Menge Groß AI. Das Maß davon ist die Funktionaldeterminante von Phi an der Stelle AI, absoluter Wert, mal Lebesgue-Maß der Ausgangsmenge. Jetzt machen wir alles wieder rückgängig. Wir haben auf dem kleinen Stück gerechnet, auf dem AI. Jetzt summieren wir auf. Und was ergibt sich? Seite 351. Das Lebesgue-Maß des Phi-Bildes von A ist ungefähr gleich Lebesgue-Maß der Summe der Lebesgue-Maße der Phi-Bilder von Groß AI. Und, das haben wir jetzt gerade so anschaulich uns plausibel gemacht, das wiederum ist gleich, ungefähr gleich, der Summe von I gleich 1 bis unendlich, Funktionaldeterminante von Phi an der Stelle AI, Betrag davon mal Lebesgue-Maß von AI. Die Abbildung, die da auftaucht, die Funktionaldeterminante, x geht über in Betrag von Determinante phi, d phi an der Stelle x, die ist stetig, phi soll c1 sein. Und wenn man jetzt sich vorstellt, die Zerlegung wird immer feiner, immer besser, dann ergibt sich in der Grenze nicht ein ungefähr gleich, sondern tatsächlich eine Formel. Das heißt, das Ergebnis Lebesgue-Maß vom Bild von phi a ist das Integral über a, der Funktionaldeterminante betragsmäßig bezüglich ln. Also man stellt sich vor, die Menge a im Raum meinetwegen wird durch das phi verbogen und wie sich das Volumen der Menge a verändert, das wird durch den sogenannten Volumenverzerrungsfaktor beschrieben und als Volumenverzerrungsfaktor bezeichnet man den Betrag der Funktionaldeterminante von phi. Damit haben wir eine Transformationsformel bewiesen, in Anführungszeichen, nämlich die Formel, man nehme irgendeine Teilmenge A von unserem offenen Definitionsbereich U, wo Phi lebt, transformiere diese Menge und schaue, welches Lebesgue-Maß bekommt man für das Bild. Und das Ganze mit diesem heuristischen Argument formulieren wir jetzt mal als Satz. Satz 2512, der sogenannte Transformationssatz für das n-dimensionale Lebesgue-Maß. Nochmal alles wie bisher fixiert, u offene Menge in der Rn, dann phi auf u definiert, Mit offenem Bild, das steht jetzt nicht da, verbirgt sich in dem Wort C1 Diffeomorphismus. Wenn Sie zurückblättern, dann bedeutet das, Phi ist eine Bijektion. Die Funktionaldeterminante ist ungleich 0. Das Bild ist damit offen und wir wissen, die Umkehrabbildung ist ebenfalls stetig differenzierbar. Anders gesagt, ja, ein anderes Wort dafür, Phi ist so eine Art Koordinatentransformation. Man hatte vorher auf U die üblichen Koordinaten, jetzt transformiert man mit Phi und hat ein neues Koordinatensystem. Aussage Nummer 1, die ist wirklich ziemlich trivial. Die Menge A in U, die ist messbar genau dann, wenn ihre Bildmenge unter Phi messbar ist. Das liegt einfach daran, Phi ist super gut. Also Phi macht nichts kaputt und das ist offensichtlich durch die Forderungen, die man an Phi stellt, nämlich die Forderung C1 Diffeomorphismus zu sein. Die Nummer 2, das ist die Formel, ja, wie sich das Volumen von einer messbaren Menge A transformiert unter Phi. Heuristischer Beweis, man zerhacke die Menge A in kleine Stücke, absehbar viele, transportiere die Stücke mit Phi und schaue dann, wie transformieren sich die Volumina der Teilstücke über die Abbildung Phi. Das haben wir uns gerade plausibel gemacht. Und in der zweiten Zeile von Seite 352 steht nochmal die Formel, Lebesgue-Maß von Phi A ist Lebesgue-Integral über die Menge A des Betrages der Funktionaldeterminante. Der Wert hier, natürlich 0 kann rauskommen, aber auch plus unendlich. Die Nummer 3, da geht es darum, wir haben Funktionen g, die auf Phi u definiert sind. Und die Feststellung, eine Funktion g, die auf Phi u definiert ist, Werte in der Querart, die ist messbar genau dann, wenn g Kringel Phi multipliziert mit Funktionaldeterminante Betrag, Funktion auf u jetzt, messbar ist, auch bezüglich ln. Warum? Wiederum, Phi ist eine super gute Funktion mit nicht verschwindender Funktionaldeterminante. Invertieren Sie mit Phi und teilen Sie durch die Funktionaldeterminante, um das zu sehen. Also hier nur darauf achten, die Funktion g, die ist formal auf dem Bild des Diffeomorphismus definiert. Warum? Wir wollen in Nummer 4 jetzt eine Formel dafür finden, wie man solche Funktionen g integriert. Und zwar integriert in der Nummer 4 wird das festgestellt über Phi-Bilder von Mengen A. Linke Seite, g ist auf dem Bildbereich von Phi erklärt. Nochmal, A ist eine messbare Menge in U. Diese messbare Menge wird mit Phi in das Bild von Phi transportiert. Und die Aufgabenstellung, wir möchten das Integral der Funktion g über dieses Phi-Bild von A ausrechnen. Also in praktischen Anwendungen, wenn Sie irgendeine Funktion g zu integrieren haben und vielleicht der Gedanke aufkommt, kann ich den Transformationssatz benutzen, dann müssen Sie den Integrationsbereich von g darstellen als Bild von der passenden Menge A unter einem Diffeomorphismus Phi. Und angenommen, das funktioniert, dann gilt das Integral von g über die Menge Phi A, das ist gleich dem Integral über A von g verkettet Phi, multipliziert mit dem Betrag der Funktionaldeterminante. Mit der Warnung, die Formel ist großzügig zu lesen, entweder beide Integrale existieren im uneinlichen Sinn oder aber keines existiert, weil über Integrierbarkeit von g wurde hier nichts vorausgesetzt. Es wurde nur in der Nummer 4 gesagt, g soll messbar sein und die Formel ist so zu lesen, wenn man g integrieren kann, dann auch die Funktion, die Verkettung, die auf der rechten Seite steht. Das ist also die Information. Es wird nicht behauptet, dass beide Integrale existieren. Nur wenn eins existiert, dann existiert auch das andere. Das ist also die allgemeine Transformationsaussage für das Lebesgue-Maß. Einmal die Formel, wie sich Volumina transformieren, und damit verbunden auch die Aussage, wie man Integrale von allgemeinen Funktionen transformieren kann. Auf der Seite 353 finden Sie ein paar Bemerkungen. Bemerkungen zum Beweis. Ja, die Messbarkeitsaussage, das haben wir schon festgestellt, die ist trivial, die Messbarkeitsaussage zum Beispiel in der Nummer 3, weil phi eine super gute Abbildung ist. Die Nummer 2, Transformation des Volumens, das haben wir vorab zumindest mit ungefähr gleich skizziert. Es geht dann darum, die Nummer 4 zu beweisen, das kann man auch reduzieren. Zunächst mal g größer gleich 0. Sonst machen wir wieder g plus und g minus. Und dann schreibt man die Funktion g. Sie erinnern sich vielleicht dunkel daran. Wir haben mal bei der Zerlegung von messbaren Funktionen, von nicht negativen messbaren Funktionen, mal den Satz bewiesen, wie hier in der drittletzten Zeile steht, eine nicht negative messbare Funktion lässt sich schreiben, beispielsweise als Funktionenreihe der Funktion 1 durch k mal charakteristische Funktion von messbaren Mengen, die paarweise disjunkt sind. Und diese messbaren Mengen bk, die sind hier natürlich jetzt Teilmenge von phi u, weil g auf phi u lebt. Also können wir für g annehmen, dass sich g in dieser Form darstellen lässt und dann wird einfach gerechnet. Auf Seite 354, was passiert? Sie sollen das Integral von g ausrechnen über die Menge phi a. Dann setzen Sie die Zerlegung von g ein und das ist jetzt wirklich keine große Aktion. Sie vertauschen die Summation mit der Integration und bekommen zum Schluss die Summe k gleich 1 bis unendlich, 1 durch k. Integriert wird jetzt die Funktionaldeterminante über den Schnitt von a mit phi hoch minus 1 bk. Warum? Ja, was haben Sie gemacht? Sie haben die Transformationsformel Nummer 2 benutzt, die Transformationsformel für das Volumen von Mengen. Das wird also in die Rechnung eingebaut und damit bekommen Sie die letzte Zeile von Seite 354 und mit monotoner Konvergenz vertauschen Sie Integration und Summenbildung und bekommen dann letztendlich als Ergebnis das Integral von g Kringel phi multipliziert mit dem Betrag der Funktionaldeterminante. So integrieren ist über die Menge a. Den Beweis sollten Sie sich, also diese Skizze, sollten Sie sich in Ruhe angucken. Der wird nicht gefuscht. Da wird der Satz über monotone Konvergenz benutzt. Warum? Ich vertausche Integration mit dieser unendlichen Summenbildung für nicht negative Funktionen und an einer Stelle verborgen. Da wird natürlich gemogelt, weil der Beweis von 2, der zweiten Aussage, war ja nicht vollständig. Der Beweis von 2, der wird benutzt. Und wenn man 2 zitiert, dann hat man mit der Reduktion oder der Zerlegung von g in die einfachen Bausteine dann letztlich die Aussage 4 bewiesen. Also hier nochmal die Aufforderung, schauen Sie sich den Beweis von 4 an. Der Beweis der Aussage 4, der ist vollständig, wenn man mal annimmt, dass die Nummer 2 zumindest skizzenhaft bewiesen wurde. Beispiele zum Transformationssatz und weitere Bemerkungen, die gibt es dann beim nächsten Mal.